Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten.
Denn wir haben die Situation in den Aufsichtsbehörden, dass immer mehr Leute sich dort beschweren und Datenschutzverstöße melden. Das ist erstaunlicherweise im europäischen Ausland nicht so. Also wir haben hier Tausende von Beschwerden bei jeder einzelnen Landesbehörde. Und vielleicht haben wir eine besondere Beschwerdekultur in Deutschland. Vielleicht haben wir besonders kritische Bürgerinnen und Bürger, wenn es um Datenschutz geht. Das ist eine ganz interessante Frage. Warum ist das im innereuropäischen Ausland nicht so?
Willkommen bei Tech und Trara, dem Digital-Podcast der Netzpiloten und Teil des PAN1-Netzwerks. Ich bin Daniel Mendes-Jenner vom Common Ground Forum und mal wieder euer Host. Wie wichtig ist euch eigentlich das Thema Datenschutz? Ich weiß, das klingt erstmal sehr trocken. Doch so unsexy Datenschutz im ersten Moment wirkt, es ist irgendwie überall und wird immer wichtiger und wichtiger. Das haben wir vor allem nach der heutigen Folge gelernt. Also nicht nur, wenn wir über Google oder Meta sprechen, sondern auch in Innen- und Außenpolitik. Und auch ganz grundsätzlich, wer hat Zugriff auf was, wer macht die Regeln und funktionieren die überhaupt noch? Gerade passiert in dem Bereich extrem viel. Die EU diskutiert neue Datenschutzgesetze, KI stellt bestehende Regeln in Frage und gleichzeitig wird immer wieder über Chatkontrollen und Überwachung gesprochen. Darüber spreche ich heute mit Frederik Richter. Er ist Vorstand der Stiftung Datenschutz und beschäftigt sich seit vielen Jahren genau mit diesen Fragen und hat hier eine riesen Expertise. Was Frederik schon so alles gemacht hat, was er von den Vorgängen in den USA hält, wie gut DSA und DMA funktionieren und wieso die elektronische Patientenakte noch nicht perfekt ist, all das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallo an dich, Frederik.
Hallo Daniel, danke für die Einladung.
Wollte sagen, sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin jetzt schon ganz begeistert von deiner Decke im Hintergrund. Die sieht echt sehr, sehr schön aus. Und um direkt bei begeisterungsfähigen Dingen anzuknüpfen, ich habe mir mal angeschaut, was du in letzter Zeit in deinem Leben so gemacht hast. Und also, um erstmal den Rahmen zu stecken, du bist ja eigentlich gelernter Jurist mit einem Master im IT-Recht. Tatsächlich auch hier im Norden, also auch in Hamburg. Aber ich sehe, du warst auch in Wien und Hannover unterwegs. Wo hat es dir am besten gefallen?
In Wien. Keine Kompromisse bei der Auswahl. Wenn ich mir die Stadt nochmal aussuchen könnte, also derzeit lebe ich in Berlin und arbeite halb in Leipzig. Genau, ich komme aus Hamburg, aber Wien wäre doch mein Lieblingsgewässer, ja.
Ah, das glaube ich. Ja, ich will auch immer noch nach Berlin. Also ich war jetzt an Silvester auch mit vielen Leuten aus Wien unterwegs und die haben alle so von der Stadt geschwärmt. Also das steht auf jeden Fall auf meiner Liste für dieses Jahr. Was ich aber auch super spannend fand, hier steht nämlich, du bist Vorstand der Stiftung Datenschutz seit der Gründung 2013. Also bist ja eigentlich auch Mitgründer, richtig?
Nee, also gegründet habe ich sie nicht selber. Das war wirklich die öffentliche Hand, das war also der Bund. Aber ich darf mich tatsächlich als Gründungsvorstand bezeichnen, weil ich es eben seit dem ersten Tag, seit es diese schöne Einrichtung gibt, mache, sie lange aufgebaut und dann ausgebaut habe können. In der Tat, ja.
Genau, und ich glaube, eine Sache, die das Bild da auch sehr gut komplettiert ist, du warst ja auch als Referent für Netzpolitik im Deutschen Bundestag unterwegs und als Datenschutzbeauftragter eines Wirtschaftsverbandes. Das heißt, du bist in dem Bereich wirklich schon seit, ja, ich würde sagen, ein oder zwei Jahrzehnten schon sehr, sehr lang dabei. Total schön. Ich glaube, all deine Rollen in Beiräten jetzt nochmal aufzuzählen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber ich glaube, die Leute wissen jetzt ungefähr, worauf sie sich einstellen können im heutigen Gespräch. Deshalb habe ich nämlich auch direkt eine Frage dabei, die so ein bisschen abstecken kann, was dir so thematisch am Herzen liegt. Denn, ich hatte es eben im Vorgespräch schon erwähnt, ich hatte in der letzten Podcast-Aufzeichnung den stellvertretenden Partei- oder Fraktionsvorsitzenden der SPD zu Gast, Amon Zorn, der sich ja auch mit Digitalthemen im Bundestag beschäftigt. Und mich würde mal interessieren, was hättest du ihm denn gefragt oder erzählt? Wärst du auch bei der Podcast-Aufnahme dabei gewesen?
Naja, aktuell hätte ich ihn vielleicht gefragt, wie seine persönliche Haltung zur Vorratsdatenspeicherung ist. Das ist ja ein hochumstrittenes Thema im Datenschutzbereich. Das ist jetzt eher der öffentliche Bereich, den wir mit der Stiftungsarbeit nicht so im Fokus haben. Aber das ist ja ein langjähriges Thema. Immer mal wieder gibt es Gesetzeswürfe dazu, immer mal wieder scheitern die dann vor der europäischen Gerichtsbarkeit. Das wäre ein spannender Diskussionspunkt gewesen und ansonsten hätte ich ihn gefragt, wo er das die europäische Gemeinschaft darauf zuzusteuern sieht im Bereich Daten. Denn die internationale Entwicklung, die bewegt und bedrückt uns ja alle und ihn sicherlich als Digitalpolitiker auch. Da hätte ich mich sehr gerne mit ihm drüber unterhalten.
Du hast ja schon angesprochen, internationale Entwicklung. Hol uns doch gerne mal ab, was sind in dem Bereich denn die interessantesten Entwicklungen, die wir aktuell beobachten können?
Also das Datenschutzrecht, mit dem wir uns viel befassen bei der Stiftung Datenschutz, das war in den letzten Jahren ja eigentlich so auf dem Weg in einen normalen Bereich der Compliance. Das Gesetz ist anzuwenden seit 2018, die Datenschutzgrundverordnung, und da änderte sich auch nicht so viel. Es gab immer mal wieder ein bisschen Kritik, dass das zu wenig durchgesetzt wird, dass manches nicht so praxistauglich ist an Regelungen, aber im Großen und Ganzen gab es wenig Bewegung. Und jetzt seit einigen Monaten haben wir eine ganz neue Lage in Brüssel, dass eben im Rahmen der Digitalgesetzgebung auch das Datenschutzrecht plötzlich im Fokus steht. Und das hat uns alle dann so ein bisschen überrascht. Es gibt so einen Sammelgesetzesvorschlag der Europäischen Kommission, den sogenannten Digital Omnibus. Das klingt immer ein bisschen putzig, aber so ist halt hat sich das so eingebürgert, der Begriff, wo eben auch Änderungen am Datenschutzrecht mit drin sind. Und dazu ist natürlich immer noch die Frage, was wird aus dem Abkommen mit den USA zu internationalen Datentransfers, also transatlantischen Datentransfers. Wir wissen ja alle, die Tech-Regulierung der Europäischen Union ist den amerikanischen, manche nennen sie Tech-Oligarchen oder Tech-Incumbents oder wie auch immer, also den großen in den USA ein Dorn im Auge, weil wir ja sehr strenge Maßstäbe anlegen. Wir wollen die Inhalte regulieren, wir wollen die Datenverarbeitung regulieren, wir wollen faire Marktbedingungen schaffen. Und die Frage ist halt auch, der gute Herr Trump irgendwann auf den Trichter zu sagen, jetzt holt er den Zollhammer auch raus, weil die Digitalgesetzgebung in der Europäischen Union zu streng ist. Also da kann auch da noch einiges drohen. Zugleich sprechen wir auch über Reformen in der Datenschutzstruktur und Datenschutzdurchsetzung in Deutschland, über Entbürokratisierung. Das ist so das Hauptstichwort auf europäischer und auf deutscher Ebene. Also wenn man heute was vom Datenschutz irgendwo liest, dann liest man immer auch das Wort Bürokratisierung oder Entbürokratisierung dabei. Da ist einiges in Bewegung zurzeit.
Ja, ich finde das Wort Omnibus in dem Bereich auch total auffällig, weil zumindest bei mir das nicht als etwas sehr Putziges angekommen ist. Ich komme so viel aus dem Nachhaltigkeitsbereich, bin eigentlich Nachhaltigkeitsjournalist, und da kriegen ja alle vom Omnibus, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, erstmal Gänsehaut. Und da gab es einiges an Lobbybemühungen, um auch zu schauen, wie man mit dem Thema Entbürokratisierung angemessen umgehen kann, ohne dass jetzt automatisch alles, was irgendwie Sorgfalt und Transparenz einfordert, wieder rückgängig gemacht wird. Also ein extrem wichtiges Thema und spannend zu sehen, wie der Begriff eben auch in unterschiedlichsten Bereichen der Politik gerade verwendet wird. Was mich aber stutzig gemacht hat, ist vor allem auch das Thema Amerika. Denn ich habe jetzt in den letzten Tagen auch wieder Videos gesehen, wo zum Beispiel Leute, die sich gerade gegen die Einwanderungsbehörde, ne, gegen ICE auflehnen, so behandelt wurden, dass gesagt wurde, boah, du filmst uns gerade, gib uns mal deine Kontaktdaten, du kommst jetzt in eine Datenbank. Und wo ich mir auch dachte, boah, es scheint jetzt wirklich einen Unterschied zu machen, ob du in einem Land bist, wo deine Daten ohnehin schon von irgendwelchen Unternehmen gespeichert werden oder nicht. Denn wenn man jetzt wirklich an einem Punkt ist, dass man dann in irgendwelche Datenbanken kommt und damit als potenzieller Aggressor gegen seine Land gesehen wird, dann ist das ja wirklich ein hochbrisantes und aktuelles Thema. Wie blickst du da gerade drauf?
Ja, die Entwicklung ist natürlich sehr, sehr bedenklich. Es gibt jetzt auch so Überlegungen in den USA, alle Einreisenden zu verpflichten, Einblicke in deren Social-Media-Aktivitäten der letzten 5 Jahre zu gewähren und sogar eine App der Grenzschutzbehörden zu installieren auf dem eigenen Smartphone. Also was da ist der Schritt zum Überwachungsstaat praktisch schon überschritten, haben wir das Gefühl. Das ist derart übergriffig und derart in keiner Weise grundrechtskonform, was diesen datenbezogenen Selbstbestimmung betrifft. Das ist eine ganz schwierige Entwicklung, die natürlich viele im Bereich des Datenschutzes an diese Ausgangsüberlegung zurückdenken lässt im Datenschutz. Jedes Datum, was in der Welt ist, lässt sich auch womöglich missbrauchen oder gegen die Person, auf die es sich bezieht, verwenden. Das heißt, diese alte Idee der Datensparsamkeit, die lebt da gewissermaßen wieder auf. Aber wo Daten sind, da wachsen auch Begehrlichkeiten. Wo Daten für Überwachung und Kontrolle benutzt werden können, da wären sie es dann eben auch, wenn die freiheitlichen Barrieren des Rechtsstaats wegbrechen. Und in den USA sehen wir ja anscheinend ein Wegbrechen rechtsstaatlicher Leitplanken. Manche sehen schon das Ende des Rechtsstaats in den USA. Ich hoffe, diese Kritiker haben nicht recht. Wenn man es so sieht, was da zurzeit passiert auf den Straßen, diese Rechtlosigkeit, die ich da fast schon in diesen Eiseinsätzen sehe, dann bin ich auch sehr pessimistisch und sehr skeptisch. Wir können natürlich da auch sagen, Daten helfen in gewisser Weise, weil der letzte Fall, wo ja ein Bürger, der diese Auswanderungsbehörde, das ist ja fast schon gefilmt hat, wurde ja fast schon dafür hingerichtet, wenn man es jetzt mal ganz hart bezeichnet, dass er diese Vorgänge gefilmt hat oder anderen, die sie gefilmt haben, geholfen hat. Das haben wiederum andere gefilmt und diese Daten sind im Netz, sie sind verfügbar. Und jetzt kann uns die US-Administration keinen Unsinn mehr von Notwehr oder so erzählen, weil wir praktisch alle im Netz sehen können, was da läuft. Diese Möglichkeit, also diesen Kontrollverlust fürchten diese Leute natürlich. Und diesen Kontrollverlust fürchten zum Beispiel auch die Obrigkeit im Iran. Deswegen sind ganz krassen Netzsperren und einer Totalkontrolle, Totalabschaltung des Netzes nicht nur gedroht hat, sondern die jetzt auch noch wochenlang aufrechterhalten will. Wir wissen über den Iran fast nichts, was da passiert ist. Dort wurden praktisch, da wurden Tausende von Menschen erschossen vom Staat, ohne dass wir davon irgendwelche Bilder hätten. Also die Kontrolle über die Daten, die auch eben zur Aufklärung beitragen können, die will man dann nicht aus der Hand geben.
Ja, definitiv. Man sieht, beziehungsweise sieht im Iran nicht. Das ist ein sehr brisantes Thema, was aktueller kaum sein könnte. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt gerade einschalten, sich fragen, wie das sich jetzt wirklich im eigenen Alltag in Deutschland äußern könnte. Denn klar, also die AfD ist ja gerade auch auf dem Vormarsch und hat da auch das ein oder andere gefordert. Aber unabhängig davon ist es jetzt ja, glaube ich, noch relativ schwierig greifbar, was das mit dem eigenen Alltag und dem eigenen Nutzungsverhalten tatsächlich macht. Also mir fällt ein Beispiel ein, zumindest, wenn man irgendwie auf WhatsApp über etwas geschrieben hat und plötzlich auf YouTube dazu Werbung angezeigt bekommt, da spüre ich immer sehr, sehr direkt, was mit meinen Daten passiert. Ansonsten ist es aber, glaube ich, für viele noch relativ schwer greifbar, was es jetzt schon für eine Auswirkung auf den Alltag hat. Hast du da vielleicht noch ein paar Beispiele oder kannst mal so ein bisschen ein Zukunftsbild zeichnen, was jetzt nicht sehr, sehr weit in der Zukunft liegt, sondern sehr realistisch ist oder vielleicht jetzt schon in Teilen auftritt?
Also eine der großen Gefahren, wenn es um zu viele Datenzugriffe gibt, das ist ja die Selbstzensur. Das sind die sogenannten Chilling Effects, dass wenn ich das Gefühl habe, andere wissen sehr viel über mich datenbasiert, dann nehme ich mich selber zurück bei der Ausübung von Grundrechten, zum Beispiel Meinungsäußerungsfreiheit. Wenn ich das Gefühl habe, das wird mitgelesen von Leuten, die mir Böses wollen und können, dann halte ich mich vielleicht zurück, meine womöglich kritische Meinung zu äußern. Und das habe ich jetzt ganz jüngst von Leuten gehört, auch aus der Fachwelt, die in die USA zu reisen planen, die sagen, ich lösche alle Trump-kritischen Posts aus meinen Netzwerken oder Trump-kritische Bilder von meinem Telefon, falls die Border Agents da raufgucken, wenn ich dieses Land betrete. Also das ist ja ein ganz klares Anzeichen von Selbstzensur gegen die eigene Überzeugung, was da betrieben wird. Und da ist das praktisch schon im Alltag sehr angekommen. Wenn man jetzt nicht in die USA reist, ist das vielleicht nicht so. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel. Aber dahin kann es eben gehen. Und wenn irgendwo, vielleicht auch auf deutschem Bundesgebiet, irgendwo rechtsautoritäre Kräfte in die Regierung kommen mit entsprechenden Zugriffsbefugnissen, dann können wir diese Situation sogar auch, ich hoffe es sehr nicht, hier in gewisser Weise erleben.
Und wenn wir uns mal genauer anschauen, wer denn die ganzen AkteurInnen sind, die in dem Bereich gerade besonders aktiv sind, sei es jetzt auf der Seite, die sich für mehr Datenschutz einsetzen, aber auch auf der Seite, die versuchen, die Datenschutzregulatorien wieder abzubauen, wer gewinnt da gerade am Einfluss, beziehungsweise wer ist denn da überhaupt alles involviert, weil es gibt ja Gerichte, es gibt Aufsichtsbehörden, es gibt Lobbyverbände, es gibt ja die großen Tech-Unternehmen selbst, hol uns da gerne mal ab.
Ja, das ist natürlich ein komplexes Geschehen, was wir da gerade wieder erleben, wenn es um die Reformen im Datenschutzrecht geht, was die Europäische Kommission vorschlägt. Wer sich schon länger mit Datenschutz und Datenschutzpolitik befasst, der kennt das noch von vor so gut 10 Jahren und davor, also 2012 gab es den Entwurf zum EU-Datenschutzrecht und dann wurde 4 Jahre lang verhandelt und auch öffentlich gestritten, auch von vielen Stakeholdern, was denn da am Ende stehen soll im deutschen Datenschutzrecht, im europäischen Datenschutzrecht, Verzeihung. Und jetzt haben wir wieder die Situation, da gibt es einen Vorschlag und sehr hitzige Diskussionen im Netz, auch gerade in sozialen Netzwerken, auf Blogposts, in Pressemitteilungen von Bürgerrechtlern und Aktivistinnen. Die Debatte ist recht polarisiert. Also die einen sagen, ach, habt euch nicht so, wir müssen ein bisschen Bürokratie abbauen, das ist schon nicht so schlimm. Und da werden dann manche Bedenken auch so ein bisschen gering geschätzt. Andere sagen dann, das ist jetzt hier das Ende des Datenschutzes. Das kann es zumindest sein, wenn die Europäische Kommission Hand an die DSGVO legen will. Das ist mir auch etwas zu pointiert. Man muss sich genau angucken, was gibt es denn da für Vorschläge? Was sollte da eigentlich gemacht werden? Aber natürlich streiten da viele miteinander. Das hat man alles schon mal gesehen. Und du fragtest, welche Akteure an Einfluss gewinnen. Also wenn wir jetzt mal diese Reformdebatte beiseite stellen, im normalen Datenschutzalltag haben eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer oder die betroffenen Personen an Einfluss gewonnen, weil sie das Thema Schadenersatz entdeckt haben. Früher war es nur so, da musste man darauf warten, dass Aufsichtsbehörden das Recht durchsetzen und für rechtswidrige Datenpraktiken womöglich Sanktionen oder Bußgelder verhängen. Aber unter der DSGVO kann man ja auch selber Schadensersatz verlangen. Man muss einem natürlich einen Schaden nachweisen können, aber die Hürden sind relativ niedrig. Und dann kann man womöglich für einen selber schon merkbaren Geldbetrag erstreiten. Und wenn das dann ganz viele tun, sich auch vielleicht so zusammenschließen, dann kann das auch für die, die nicht gut mit Daten umgegangen sind, auch sehr schmerzhaft sein. Das heißt, wie soll man sagen, die Durchsetzungsmacht oder die Handlungsmacht der Verbraucher und Verbraucher ist gestiegen über die Jahre. Manche haben sogar im Bereich der Wirtschaft mehr Angst vor Schadensersatzforderungen als vor Bußgeldern, weil das eine einfach häufiger ist als das andere. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Bei den Datenschutzaufsichtsbehörden, da wird natürlich jetzt viel darüber gesprochen, wie kann man das anders organisieren. Wir haben in der Europäischen Union, überall dort, wo die DSGVO gilt, jeweils eine Aufsichtsbehörde. Und in Deutschland haben wir in 16 Bundesländern Aufsichtsbehörden, in Bayern 2 und dann noch eine Bundesaufsichtsbehörde. Also wir haben 18 Aufsichtsbehörden, wo unsere Nachbarn eine Aufsichtsbehörde haben. Und das sorgt natürlich für viele Diskussionen. Nach dem Motto, sind wir denn viel bürgernäher in der Datenschutzverwaltung? Sind wir denn wirklich viel effizienter und auch effektiver? Oder müssen wir da was ändern? Und kann man jetzt überlegen, sind die Aufsichtsbehörden da stärker geworden oder sind sie lauter geworden oder sind sie vielleicht in Bezug zur Politik schwächer geworden? Das ist alles noch sehr im Fluss, aber wir müssen uns natürlich fragen, wie gut funktioniert denn das Ganze? Denn während die Situation in den Aufsichtsbehörden, dass immer mehr Leute sich dort beschweren und Datenschutzverstöße melden, das ist erstaunlicherweise im europäischen Ausland nicht so. Also wir haben hier Tausende von Beschwerden bei jeder einzelnen Landesbehörde. Und vielleicht haben wir eine besondere Beschwerdekultur in Deutschland. Vielleicht haben wir besonders kritische Bürgerinnen und Bürger, wenn es um Datenschutz geht. Das ist eine ganz interessante Frage. Warum ist das im innereuropäischen Ausland nicht so? Und da müssen natürlich diese Behörden auch gucken, wie gehen sie denn damit um? Wie kommen sie denn damit klar? Weil wenn die Menschen das Gefühl haben, sie wollen Datenschutz und kriegen ihn nicht, weil da irgendwie niemand sie anhört und sich niemand um sie kümmert und sie vielleicht nicht zur Anwaltschaft gehen wollen, um selber für ihre Rechte zu streiten in eigener Regie, dann leidet die Akzeptanz des ganzen Datenschutzes. Der Datenschutz hat ja ein Imageproblem schon seit einiger Zeit. Er gilt als Verhinderer von Innovationen, von Geschäftsmodellen, von innovativer Datenverarbeitung zum allgemeinen Wohl. Datenschützer sind alles Bedenkenträger, heißt es dann. Und da müssen wir natürlich gegen kämpfen, weil das ist kein gutes Image. Das führt am Ende dazu, dass die Politik eher geneigt ist, den Datenschutz zurückzuschneiden. Und das ist schlecht.
Ja, dazu fällt mir eine schöne Anekdote ein, denn ich war auch mal mit den Bürokratiemonstern unterwegs. Ich weiß nicht, ob die dir ein Begriff sind. Die haben sich um den Omnibus im Klima- und Umweltschutz gekümmert und die haben mal versucht, dieses Narrativ des bösen Bürokratiemonsters mit der Kettensäge mal aufzugreifen und zu sagen, okay, Bürokratie ist erstmal vom Grundsatz her etwas total Wertvolles, aber etwas, was man durchaus effizienter machen kann. Aber man sollte dann nicht davon sprechen, dass man entbürokratisiert und quasi die Bürokratie als das Übel des Problems nimmt, sondern eher versucht zu schauen, wie eine Bürokratie aussieht, die wirklich erstrebenswert ist und dadurch so ein bisschen das Narrativ dahinter zu ändern. Weil ja viele Menschen mittlerweile wirklich Bürokratie als eine Ausgeburt des Übels sehen. Und da du ja eben auch schon angesprochen hattest, oh, die Datenschützer werden in dem Bereich auch so ein bisschen wie die Verhinderer gesehen, wäre meine Frage, das ist eine große Frage, aber vielleicht kannst du es ja auf ein paar Punkte runterbrechen. Wie sieht denn so schlanker Datenschutz in Deutschland und Europa aus? Wie kann so ein effizienteres Modell der DSGVO oder Bürokratie aussehen?
Also zunächst mal zu dem Begriff, weil er mich auch stört, weil er suggeriert, dass jegliche Bürokratie schlecht ist. Bürokratie ist Willkürschutz. Geregelte Verfahren, das Dokumentieren von Entscheidungswegen, das soll davor schützen, dass die Obrigkeit, um in einem älteren Begriff zu bleiben, einfach machen kann, was sie will. Dass wir wie im Feudalismus von Günsten Oberer abhängen, sondern dass alles möglichst gut geregelt ist, damit ein Rechtsstaat berechenbar ist. Es hat ja auch wahrscheinlich jede gesetzliche Norm, die irgendwo erlassen wird, einen bestimmten Grund, eine legitime Absicht. Sie zielt auf ein Ziel ab, was den Menschen helfen soll, was der Wirtschaft berechenbar schaffen soll und nicht von Drangsalierungsdrang geprägt ist. Aber diese ganzen Regeln in Summe aufeinandergelegt, übereinandergelegt, nebeneinandergelegt, die alle abgearbeitet werden müssen, die wirken natürlich, die werden dann immer schwerer zusammen, ne? Wie ein einzelnes Blatt Papier, mit dem es leicht umzugehen. Aber wenn da 10.000 Blätter Papier liegen, dann wirkt das erdrückend, dann wirkt das schwer. Nun ist es schwierig, eine globale Zuständigkeit zu haben, wo man sämtliche Bürokratie mal durchprüft. Da müssen ganz viele Instanzen, ganz viele oder Bundesministerien oder Fachpolitikerinnen das alles prüfen. Das ist sehr schwierig. Deswegen ist Bürokratieabbau so langsam. Da ist dann auch sehr viel Streit und sehr viel Diskussion.
Ja, es bedingt sich wahrscheinlich auch oft gegenseitig, ne? Also es baut ja auch oft aufeinander auf.
Ja, genau. Aber natürlich als Praktikerin, als Praktiker, der das in einer Organisation umsetzen muss, die sagen dann, wie soll ich das denn machen, wenn ich am Ende die Hälfte meiner Arbeitszeit nur noch mit dem Abarbeiten dieser bürokratischen Regeln, die alle für sich genommen ihre Rechtfertigung haben, ihre Legitimation haben, wie soll ich das denn machen? Ne, wenn du Menschen in Arztpraxen sprichst, die machen oder auch in irgendwelchen verarbeiteten Betrieben, die müssen ständig Formulare ausfüllen und wollen eigentlich ihre Kerntätigkeit machen. So, und im Datenschutz müssen wir halt gucken, ja, schlanker Datenschutz. Also Datenschutz muss wirksam sein und der Aufwand muss im Verhältnis zum Ertrag stehen. So, also wirksamer Datenschutz muss bei den Menschen ankommen. Wenn die Menschen das Gefühl haben, vor den echten Risiken werden sie nicht geschützt, aber vor ganz kleinen oder vor vermeintlichen Risiken werden sie übergeschützt, dann haben sie das Gefühl, das ist nicht effizient, was wir da machen. Also wenn der Bäcker an der Ecke diverse Formulare ausfüllen will, muss und damit nicht so klarkommt, weil er nicht die Kompetenz hat und dann werden da irgendwelche seltsamen Forderungen an die Tür gehängt, wie wir können Sie hier nicht mehr mit Namen ansprechen, weil das ist ja DSGVO-widrig und so. Also da kommen dann da so Stilblüten bei raus. Und das verärgert die Menschen, sowohl die meinen, das machen zu müssen, als auch die anderen. Und gleichfalls haben die Menschen dann das Gefühl, mit nur einer Einwilligung geben sie Daten im Netz preis, die von anderen missbraucht werden und davor schützt sie dann keiner. Vor einer vielleicht unbedachten Klick auf ich stimme zu und dann waren da irgendwelche Hinweise versteckt und irgendwelche Datenschutzpraktiken wurden formal legalisiert durch eine unbedachte Einwilligung. Und dann hilft ihnen keiner mehr, diese Daten wieder einzufangen. Das heißt, die Leute nehmen eine große Diskrepanz wahr, weil Risiken gleich behandelt werden vom Datenschutzrecht. Wir müssen also genau gucken, wie konzentrieren wir die Kräfte, die wir haben im Datenschutz, wie konzentrieren wir die Vorschriften darauf, die Leute vor den wirklich gefährlichen Datenschutzpraktiken, Datenverwendungspraktiken zu schützen. Das heißt, wir müssen gucken, ist es wirklich sinnvoll, dass alle die gleichen Regeln in gleicher Weise anzuwenden haben oder müssen wir differenzieren, so wie das übrigens die KI-Regulierung macht. Da sind manche Sachen schlicht verboten vom demokratischen Gesetzgeber. Da kann man nicht einwilligen in irgendwas. Andere Sachen, die aber nicht so gefährlich sind für die Menschen, die werden auch nicht überreguliert mit allen möglichen Dokumentations- und Berichtspflichten und so. Und da müssen wir im Datenschutz auch hinkommen. Dass wir also die Kleinen, die keine Risiken schaffen, entlasten und die Großen, die ganz eminente Risiken schafften, vielleicht sogar noch mehr belasten, als wir das heute schon tun, mit Einsichtspflichten.
Ja, finde ich einen super spannenden Ansatz, dass man eben auch schaut, wie man die Last so verteilt, dass die es stemmen können, es auch wirklich tun und die es nicht stemmen können, auch nicht unnötig davon belastet werden. Bevor ich jetzt einen großen Themensprung wage, möchte ich eine kleine Rubrik einschieben, denn wir haben uns für unsere Podcast-Gästin immer so eine kleine Schnellfeuer-Fragerunde ausgedacht. Und ich glaube, vor allem bei dir ist es ja echt spannend, weil du mit der Datenschutzbrille sicherlich die ein oder andere Entscheidung anders treffen wirst als andere. Es gibt ein paar Fragen, da geht es wirklich nur um entweder oder ganz kurze Antworten. Da kannst du dich sehr knapp halten. Und wenn du Lust hast, habe ich danach auch noch ein paar ausführlichere Fragen für dich. Bist du bereit?
Ich hoffe es. Ja.
Gut. iOS oder Android?
iOS.
Warum?
Wie bei vielem Gewohnheit, das Design, die Klarheit der Bedienkonzepte spielt für mich eine Rolle. Datenschutz vielleicht auch am Rande, wobei man niemand im digitalen Bereich einfach den Werbespruch glauben sollte. Das gilt auch für Apple. Aber die Bedienbarkeit, die Klarheit des Konzepts hat mich schnell überzeugt.
Und du hattest ja eben schon vorgeschlagen, Kopfhörer zu nutzen. In-Ear oder Over-Ear-Kopfhörer?
Over-Ear.
Ah, willkommen im Team. Monats- oder Jahresabo?
Jahresabo.
Kino oder Couch?
Kino.
Beste Anwendung zum Coden?
Zum Coden?
Ja, ich weiß ja nicht. Hast du mal? Oder...
Ich bin ein ganz, ich will nicht sagen analphabetischer Jurist, das wäre falsch, aber ein Agnostiker, was Coding betrifft. Also da muss ich passen.
Okay, dann springe ich mal die nächste Frage zu deiner Programmiersprache auch weg.
Ja, bitte.
Welcher ist denn der beste Streaming-Service aus deiner Sicht?
Der beste Streaming-Service, also meist ist es, wenn überhaupt, selten dann Netflix, ja.
E-Mails am Handy oder am Laptop beantworten?
Am Laptop.
Smart Home oder Analog Home?
Analog Home, Altbau.
Fahrrad oder E-Scooter?
Beides, zwischen Termin in Berlin-Mitte, E-Scooter, weil kein Fahrrad zur Hand, in der Freizeit nur Fahrrad.
Ja, und jetzt kommen noch zwei ausführlichere Fragen, weil ich glaube, dass das bei dir vor allem spannend ist. Wofür nutzt du KI am häufigsten und am liebsten?
Ja, wofür nutze ich es überhaupt? Also ich nutze es, um mir Texte zusammenfassen zu lassen, um schnell Verständnis zu haben, also letztlich um Zeit zu sparen. Zum Formulieren eigener Texte nutze ich es nicht, aber manchmal zum Kürzen von Texten, weil das Kürzen eigener Texte fällt mir immer ganz schwer. Vielleicht geht das manchen so. Ne? Man hat was aufgeschrieben und steht zu den Sätzen, die man geschrieben hat, da streicht man ungern was weg. Und um mich da so ein bisschen zu so ein Override nach dem Motto, diese Befindlichkeiten zu übergehen, da nutze ich dann manchmal die KI.
Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Dann die Hidden Champion Apps auf deinem Handy. Welche sind das so?
Also es gibt eine App Vivino, da kann ich das Etikett einer Weinflasche einscannen und dann erfahre ich etwas über den Wein.
Das finde ich total interessant, weil ich das Gefühl habe, dass bei vielen Dingen, die Transparenz im Lebensmittelbereich schaffen sollen, die QR-Codes ja gar nicht gescannt werden. Also ich habe da von vielen nachhaltigen Startups mal gehört, dass irgendwie nur so 3-5% diese QR-Codes gescannt haben. Also cool, dass du dir extra sogar eine App besorgt hast.
Und dann habe ich noch dict.cc. Das ist eine Übersetzungs-App, die auch offline funktioniert. Das ist ganz großartig.
Oh, die habe ich, glaube ich, in der Schulzeit immer benutzt für Englischunterricht. Also an die erinnere ich mich auch noch.
Ganz simpel. Da lädt man einmal den Wortschatz runter und dann ist das praktisch immer verfügbar.
Ja, wundervoll. Dann lass uns direkt von den locker leichten Themen zu etwas sehr, sehr Schwierigem kommen.
Ja, wir waren ja schon bei schwierigen Themen mit Iran und USA. Jetzt wurde es hier etwas leichter. Ja.
Absolut, genau. Jetzt wird es leider wirklich sehr, sehr ernst. Es geht nämlich um Chat-Kontrollen. Und für die, die es noch wissen, das Thema ging ja im letzten Oktober wieder stark durch die Medien. Seit über 3 Jahren wird es ja auf EU-Ebene schon diskutiert. Der Aufhänger zu Chat-Kontrollen war das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern. Also wirklich etwas sehr, sehr Ernstes, wo es eben darum ging zu schauen, wie Big-Tech-Unternehmen in der Hinsicht Verantwortung übernehmen müssen und solche Daten offenlegen sollen, damit rechtzeitig erkannt wird, wenn etwas passiert. Obwohl es um so ein sehr, sehr schwieriges Thema geht, gab es aber sehr, sehr viel Kritik an diesem Gesetzesentwurf. Und da würde ich jetzt gerne mal mit dir ins Detail gehen. Was ist denn das große Problem hinter diesen Chat-Kontrollen?
Also auch da, wir hatten es ja schon bei der Bürokratie. Man muss trennen das Ziel und den Weg zum Ziel. Das Ziel ist wie immer legitim. Wenn es um die Verhinderung von sexualisierter Gewalt, von Missbrauch und Darstellung von Missbrauch und Ähnlichem geht, dann ist das Ziel ja völlig klar. Wer ist schon dagegen? Dasselbe gilt für die Vorratsdatenspeicherung. Wer ist schon gegen Verbrechensaufklärung? Naja, niemand natürlich. Die Frage ist bloß der Weg. Und auf gewisse Weise sind beide Vorgänge für mich vergleichbar. Bei der Vorratsdatenspeicherung haben wir das Problem, dass wir einen Generalverdacht gegen sämtliche an der Telekommunikation teilnehmenden Menschen aufstellen. Nach dem Motto, es könnte ja jeder von denen gewesen sein und an Verbrechensvorbereitungen beteiligt sein. Deswegen stellen wir erstmal alle Daten hier unter die Speicherung. Und bei der Chatkontrolle ist es gewissermaßen ja ähnlich, denn wir schaffen Vorkehrungen, indem wir Hintertüren schaffen, indem wir Verschlüsselungen infiltrieren, aufbrechen, wie auch immer wollen, Zweitschlüssel hinterlegen. Wir schaffen Vorkehrungen, um auch gegen alle vorgehen zu können. Da wird zwar nicht der Inhalt der Chats gespeichert, aber es wird das Vertrauen in die Integrität des Systems zerstört. Und das ist halt, ja, auch demokratiegefährdend in gewisser Weise. Da hilft mir dann auch das gute Ziel, dass der legitime, honorige Zweck nicht mehr. Wir wollen doch Kinder schützen. Ja, das wollen wir alle. Wir wollen aber nicht in einen Raum kommen, digital, wo wir den Instrumenten, mit denen wir kommunizieren, nicht mehr vertrauen können. Das, wenn wir in das Papierzeitalter zurückdenken, Menschen in der DDR konnten dem zugeklebten Brief nicht vertrauen, weil es eben geöffnet wurde im Grenzverkehr oder auch anderswo. Da wurde auch das Vertrauen in eine ganz normale Kommunikationsform zerstört. Und heute kommunizieren wir eben nicht mehr mit zugeklebten Briefen, sondern mit Ende-zu-Ende verschlüsselten Nachrichten in Messenger. Und natürlich gibt es in diesen Ende-zu-Ende verschlüsselten Nachrichten auch kriminelle Inhalte. Das ist völlig klar. So, aber dann zu sagen, dann müssen wir eben das Gesamtsystem aufbrechen, um diese kriminellen Inhalte in einem bestimmten Prozentsatz dieser Daten zu finden, dann zerstören wir das Gesamtvertrauen in diesen Kommunikationskanal. Und das ist einfach, das ist ein gefährliches Vorgehen. Wenn man erst diese Werkzeuge schafft zum Reingucken, dann können die ja auch für andere Dinge genutzt werden als für die Verfolgung des legitimen Ziels Kinderschutz. Dann können die auch für das Suchen nach politisch unliebsamen Nachrichten genutzt werden von entsprechenden Regierungen, denen entsprechende Werkzeuge bereitstehen. Also dieses Überschreiten der Schwelle zur Vertrauenszerstörung, das ist das große Problem. Und oftmals sind es diese einfachen Lösungen, die dann das Interesse auf sich ziehen. Eine Vorratsdatenspeicherung, das ist so einfach. Da wird erstmal alles gespeichert und dann später guckt man. Und hier sagt man, wir bauen erstmal überall eine Hintertür ein, die müssen wir gar nicht nutzen. Die nutzen auch nur die Guten und dann gucken wir mal. Das ist das Überschreiten dieser Schwelle ist jeweils so schwierig.
Da habe ich auch noch eine persönliche Erfahrung in dem Bereich gemacht. Ich war jetzt vor 2 Jahren in China und was ich dabei so erstaunlich fand, ist, dass man, obwohl man ja weiß, dass mitgelesen wird, dass die Dinge teilweise in WeChat auch direkt zensiert werden, wenn man etwas Falsches schreibt, man sich trotzdem irgendwie erschreckend schnell daran gewöhnt. Was ich sogar fast schlimmer finde, weil ich denke, dass wenn du an sich weißt, dass du überwacht wirst und es trotzdem nicht so präsent im Kopf hast, ist natürlich das Risiko, dass du etwas Falsches tust, womit du irgendwie die Regierung auf den Plan rufst oder von der Polizei zu Hause besucht wirst, ja eigentlich nochmal um Vielfaches höher. Ist also wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo ich mich jetzt aber auch frage, in dem Fall wurde das Gesetz ja jetzt erstmal auf Eis gelegt beziehungsweise verhindert, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist denn das Nachspiel davon? Ist die Debatte weiterhin da? Ist die jetzt erstmal wieder in der Schublade verschwunden?
Ach, die Debatte wird aus meiner Sicht bleiben. Auch da wieder die Parallele zur Vorratsdatenspeicherung. Da sprechen wir seit zwei Jahrzehnten schon. Immer wieder kommt die Debatte hoch. Wie gesagt, weil die Lösung so schön einfach und verständlich erscheint und man die Risiken, die dem innewohnen können, ausblendet. Und wenn jetzt andere Ermittlungsmaßnahmen und andere Vorstöße zu besserem Kinderschutz, auch gerade im digitalen Raum, nicht fruchten, dann können wir uns darauf einstellen, dass diese Debatte wiederkommt. Ne? Das war ja die, ich glaube, Dänemark war es, die es in der Ratspräsidentschaft nicht weiter verfolgt haben. Aber das mögen dann andere Mitgliedstaaten, muss die nicht davon abhalten, das wieder hochzuziehen.
Ich finde es vor allem so auffällig, dass es ja wirklich in unterschiedlichster Form wiederkommt. Ne? Also wenn man auch an die Upload-Filter denkt, damals Artikel 13, da gab es ja mit YouTube auch immer große Protestbewegungen zu der Zeit. Und das Thema scheint ja irgendwie immer wieder mit einer neuen Argumentationslinie aufzuflammen, auch wenn es die ähnlichen Mechanismen bedient. Ein neues Thema, was ja aber auch in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist natürlich künstliche Intelligenz. Und ich erinnere mich selber noch, als ich auf dem Digitalgipfel war, gab es auch eine große Debatte zwischen dem Geschäftsführer von Algorithm Watch und Robert Habeck, als er damals noch Wirtschaftsminister war, zu welchem Zeitpunkt man KI denn begrenzen solle und ab welchem Zeitpunkt es eben relevant ist. Also, ne, also sei es noch in dem Prozess der Entwicklung oder nach der Entwicklung, wo quasi Regulierung eingreifen soll. Und da wäre jetzt generell auch so meine Frage, in dem ganzen Kontext, den wir gerade in Europa und Deutschland aufgebaut haben, um zu regulieren, ist da eine konkurrenzfähige künstliche Intelligenz aus Europa derzeit möglich?
Möglich, sicherlich, wenn wir Standards setzen, die an bestimmte rechtliche, verfassungsrechtliche oder ethische Ziele anknüpfen, dann sind immer Entwicklungen unter diesem Standard möglich. Woanders, wo die Standards geringer sind, sind diese Entwicklungen natürlich leichter möglich. Nun wird natürlich immer vieles vermischt. Vieles im Bereich digitaler Entwicklung scheitert an zu wenig Start- und Wagniskapital, was zur Verfügung steht. Mhm. Also die Finanzierung von Startups, wenn man sich die mal in Deutschland und der EU und in den USA im Vergleich anguckt, da sind ganz andere Summen im Spiel und auch die sind auch viel leichter zugänglich für die Innovatoren und Innovatorinnen. Also das überlagert manchmal die Debatte über die Regulierung. Wir wollten in der Europäischen Union ganz früh sein mit der Regulierung künstlicher Intelligenz. Wir waren die Ersten, die ein Gesetz gemacht haben. Dann haben viele gesagt, das war verfrüht, die Entwicklung ist doch noch in vollem Gange. Ihr könnt euch jetzt nicht jetzt was regulieren, was gerade noch am Entstehen ist. Andere haben gesagt, naja, bevor es falsch entsteht und in die falsche Richtung läuft, setzen wir doch erstmal den Pfeiler der Regulierung und dann muss es sich im Rahmen der Regulierung entwickeln. Woraufhin andere wieder sagen, da entwickelt es sich eben woanders, wenn es sich woanders hin entwickeln will. Also eine ganz schwierige rechtspolitische Debatte. Ich sagte ja schon, die KI-Regulierung hat gegenüber der Datenschutzregulierung dazugelernt, in meiner Sicht, in den Jahren, dass wir eben da Risiko mehr differenzieren beim Risiko. Und ich würde sagen, der Datenschutz kann von der KI was lernen. Man könnte auch im Datenschutz ohne weiteres Dinge verbieten per Gesetz, die jetzt heutzutage wir beide mit unserer mehr oder minder informierten Einwilligung noch legalisieren können. KI-Systeme schaffen natürlich Herausforderungen auch für den Datenschutz. Für viele ist es ja eine Blackbox, was mit Daten da genau passiert im Modell und im System. Und wir streiten jetzt, wie KI-Modell und KI-System, also sozusagen das Auto und der Motor, so hat es der hamburgische Datenschutzbeauftragte mal geframed, wie sich das zueinander verhält und wie wir den Datenschutz durchsetzen können in diesem Rahmen. Es betrifft ja nicht nur KI, es betrifft ja auch andere neue Technologien wie die Blockchain zum Beispiel, wo wir bestimmte datenschutzbezogene Instrumente nicht mehr so einfach anwenden können. Ne, wenn die Blockchain so eine feste Entscheidungsdokumentation ist, wo man nichts löschen kann, ja, dann kann man auch das Recht auf Löschung nicht ausüben, was das Datenschutzrecht eigentlich jedem von uns gewährt. Ne, wenn jemand anders mit Daten nicht mehr umgehen soll und da keine Legitimation hat, dann können wir ja Löschung verlangen. Bei der Blockchain geht das nicht. Bei der KI haben wir erstmal das Transparenzproblem. Ich weiß ja überhaupt nicht, welche Daten, die mich betreffen, in diesem System, in diesem Trainingsdatensatz drin sind, bevor ich irgendwas an Löschung verlangen kann. Und wie kriegt man die da überhaupt raus, wenn ein KI-Anbieter das umsetzen wollte? Und was ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung? Tatsächlich wäre es so, wenn wir jetzt verlangen würden, für alles, was mit den Daten einer Person im Rahmen eines KI-Systems passiert, wenn das mit der Einwilligung der Person legalisiert werden sollte, dann müsste sie ständig gefragt werden, weil ständig neue Vorgänge mit diesen Daten, das würde nicht funktionieren. Ne? Dann würde KI praktisch nicht möglich sein in der Europäischen Union. Also muss man da neu denken. Und im Datenschutz gibt es ja noch die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses, nach dem Motto, der mit deinen Daten was macht, der hat da einen legitimen Grund für. Und das, was du dagegen haben könntest, das überwiegt nicht. So, und dann sagt man, der hat berechtigte Interessen und darf auf Basis derer die Daten verarbeiten. Und da gab es einen Streit in der jüngeren Vergangenheit. Wie ist denn das mit Meta? Wenn Meta jetzt sagt, für unser KI-Training nutzen wir jetzt die Daten der Facebook-Nutzenden auf Basis unserer berechtigten Interessen. Und die können das erwarten, die Leute. Das ist ganz normal heutzutage, dass das gemacht wird. Und da hat ein Oberlandesgericht gesagt, ja, das ist so, das stimmt so. Da gab es einen großen Aufschrei in der Datenschutzwelt, das kann doch nicht sein. Und nicht erst seitdem, aber auch im Rahmen dieser Reformbestrebung in der EU überlegen wir jetzt, machen wir jetzt eine eigene Rechtsgrundlage für KI-Training auf Basis personenbezogener Daten oder reicht das aus, was die DSGVO da bietet? Und wie ist es überhaupt mit Gesundheitsdaten? Und sensiblen Daten, da sagt das Datenschutzrecht, es geht nur mit Einwilligung, es geht auf keine anderen Rechtsgrundlage, außer man macht ein Gesetz. Aber der Regelfall ist dabei die Einwilligung bei Gesundheitsdaten. Das macht uns im Gesundheitsbereich schon genug Probleme, diese strenge Anforderung. Bei KI macht es das dann auch nicht gerade einfacher. Und das ist jetzt gerade der Kern der Reformdebatte.
Ich finde es gut, dass du das Beispiel Meta angesprochen hast, denn da wollte ich direkt dran anknüpfen. Ich erinnere mich nämlich noch an die ein oder andere laute Kritik von Markus Beckedahl. Für die, die ihn nicht kennen, er ist ja bei der Republika der große Kopf hinter der großen Digitalkonferenz. Und da kamen immer wieder die Vorwürfe auf, dass die EU zwar so tolle Richtlinien habe, sie aber dann doch immer wieder nicht einfordere, wenn man jetzt mal den Blick in Richtung USA schweifen lässt und sich anschaut, wie viele der Unternehmen, die von solchen Regulierungen betroffen werden, ja in den USA sitzen und durch Trump ja in einer gewissen Art und Weise auch geschützt werden. Wie siehst du das? Also handelt die EU da gerade richtig? Muss sie sich da mehr profilieren oder ist es gerade das Einzige, was wir tun können, weil eben dieses Machtgefälle derzeit besteht?
Also es gibt ja den ganz guten Spruch, jedes Recht und jedes Gesetz ist nur so gut, wie es auch durchgesetzt wird am Ende des Tages, weil sonst ist es Recht, was nur auf dem Papier besteht. Und da ist natürlich die EU-Kommission jetzt in der Pflicht, weil das ist die Durchsetzungsbehörde zum Beispiel für den Digital Service Act und Digital Markets Act, was eben die Inhalte von großen Plattformen betrifft und die Moderation, die ja von US-Seite eher tendenziell zurückgefahren wird. Es wird weniger moderiert, es wird weniger kuratiert, dadurch gibt es mehr unerwünschte Inhalte, also unter dem Stichwort Hass und Hetze läuft es ja immer, was in diesen Plattformen drin ist. So. Und die US-Seite sagt gerne, das ist alles Meinungsfreiheit, das müssen wir nicht regulieren und auch nicht moderieren. Das erkennen die gescheiten Nutzerinnen und Nutzer schon von selber, was da alles Fake News ist und was da alles Hass ist und dann schiffen die da drumherum. Wir wissen alle, das funktioniert so nicht, erst recht nicht bei ganz jungen Menschen, die diesen Inhalten ausgeliefert sind, teils im Netz, weil das mit der Altersverifikation auch nicht richtig funktioniert, ist das eben alles ziemlich offen. So, und da, wenn da die EU-Kommission jetzt eine ganz harte Linie fährt und ganz viel auf die Durchsetzung verwendet, dann wissen wir noch nicht, welche internationalen Konflikte daraus drohen können. Und ich sehe es auch so, nicht umsonst standen da einige der großen Tech-Unternehmer bei der Inauguration von Trump da neben ihm in der ersten Reihe und konnten gar nicht nah genug bei ihm stehen. So nach dem Motto, dann hilf uns aber auch gegen die böse EU, die uns unsere Netzwerke hier irgendwie ganz stark regulieren will im europäischen Raum. Das heißt, da wird sich jetzt wirklich zeigen, wie gut werden diese Regeln durchgesetzt, weil dann daraus ergibt sich die Frage, was sind sie denn wert? Und beim Datenschutz ist das nicht die EU-Kommission, da sind es die Aufsichtsbehörden, die das durchsetzen müssen. Und daraus ergibt sich dann die Herausforderung einer konsistenten Durchsetzung. Also die EU-Kommission müsste Digital Services Act, wo es auch Datenschutzbezüge drin gibt, durchsetzen. Und die europäischen Datenschutzbehörden, die müssen sich zusammenraufen, die müssen ein einheitliches Bild abgeben. Wenn da immer Irland was anderes erzählt als Deutschland und dann streitet man sich lange im Europäischen Datenschutzausschuss, der dafür da ist, dass die sich einigen. Und dann streitet man sich vielleicht noch mit der EU-Kommission, wegen wie man gegenüber großen US-Unternehmen auftritt. Das ist alles schwierig. Also die Einheitlichkeit der europäischen Durchsetzung ist, glaube ich, ganz essentiell für den Erfolg der europäischen Digitalregulierung.
Was ich dabei ganz schön zu beobachten finde, ist ja, dass man trotzdem merkt, dass die EU gerade stärker zusammenrückt. Ich weiß nicht, ob das in dem Themenbereich auch der Fall ist, aber ich habe das Gefühl, allein schon durch die Grünland-Debatte kommt da langsam so ein eigenes Selbstvertrauen auf. Und ich hatte auch das Gefühl, dass damals beim Angriff von Russland auf die Ukraine ja auch schon wieder näher zusammengerückt wurde. Ich hoffe, dass sich das auch auf solche Bereiche übertragen lässt. Also das ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende erzählt, was wir da gerade erleben an Zeitgeschichte. Was ich auch noch spannend fand aus deiner letzten Aussage, war das Thema der elektronischen Patientenakte. Und es gab ja zur Pilotphase erstens große Kritik vom Chaos Computer Club bezüglich möglicher Sicherheitslücken. Trotzdem wurde das Konzept ja bundesweit erstmal ausgerollt. Hast du da mehr Infos zu? Konnten diese Lücken geschlossen werden?
Also, soweit ich weiß, sind die meisten bekannten Lücken auch geschlossen worden. Es wird bei einigen Extremfällen mit auf eBay erworbenen Auslesegeräten und solchen Sachen, also wo es so ein bisschen halblegale Wege zu den Daten gab, da wird wohl noch gestritten, wie sich was verhindern lässt. Die eingebundene Behörde, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, ist da natürlich ganz vorne dabei, weil wenn das ganze System als unsicher gilt, dann wird es nicht genutzt und dann ist das ganze System gescheitert. Ne? Also es ist ja insofern freiwillig, als dass die Patientinnen und Patienten ausoptieren können. Die können ja widersprechen der Nutzung. Das machen zurzeit nicht viele. Also die Widerspruchsquote ist recht gering. Sei es jetzt aus Unkenntnis, aus Bequemlichkeit oder aus Unterstützung. Also das wissen wir nicht genau, warum die Leute widersprechen, die widersprechen, aber es sind nicht sehr viele. Wenn aber das Vertrauen leidet, weil bekannt wird, da sind offene Scheunentore für Gesundheitsdaten, da kann jeder mit geringem Aufwand reingucken in die Daten und die da rausziehen, dann wird die Widerspruchsquote natürlich hochschnellen. Andererseits, wenn man erwartet, ein 100,0% sicheres System, dann kann man nichts auf dieser Welt digitalisieren, weil nichts ist 100% sicher. Das muss man sich ganz klar sagen. Dann müssen wir zurück zum dezentral vorgehaltenen Papierakten in den Arztpraxen. Ne? Die sind dann dort auch nicht 100% sicher, das wissen wir alle, wo oft dann schon Patientenakten im Altpapier gefunden wurden und solche Geschichten. Natürlich gibt es dann nicht den zentralen Honeypot, auf den sich ein Hacker-Kollektiv womöglich stürzen kann, um einen ganzen Batzen von Gesundheitsdaten abzugreifen. Dezentrale Angriffsziele sind halt schlechter zu erreichen. Aber das kann ja keine Antwort sein. Also die Antwort muss letztlich sein, dass ganz, ganz, ganz aktuell gearbeitet wird, dass wenn Sicherheitslücken oder potenzielle Sicherheitslücken bekannt werden oder durch White-Hat-Hacker oder wie sie sich nennen, also durch die guten Ethical-Hacker aufgedeckt werden, dann muss man da auch ran. Da muss man da sofort ran und darf nicht sagen, da kommt schon keiner. Man darf nicht 100% fordern oder versprechen, aber wir müssen uns den 100%, soweit es geht, mit den Bemühungen, die wir machen können, annähern.
Hast du denn selber eine elektronische Patientenakte oder hast du der widersprochen?
Ich habe mir schon, bevor das Pflicht wurde, eine eigene elektronische Patientenakte geholt, um das mal auszuprobieren. Nach dem Motto, wie zugangsfreundlich ist denn dieses System, wie anwendungsfreundlich? Und es ist sehr hakelig, muss ich sagen, die überhaupt nur einzurichten. Ja. Also ich sagte schon, ich bin nur Jurist und kein Techniker, aber es müssen ja auch andere Leute als irgendwelche IT-Affinen sich diese Akte einrichten können. Es geht dann irgendwie. Es ist nicht so einfach. Aber ich hatte noch nicht viele Anwendungsfälle dafür, muss ich ehrlich sagen. Und was ich darüber über das System lese, das ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, dass wirklich da eben die Patientinnen wirklich die Datenhoheit haben, dass sie eben sehr modular entscheiden können, welche Behandlerinnen und Behandler dürfen welche Daten sehen, Da gibt es an vielen Stellen nur die Möglichkeit, alles oder nichts. Also ganz sperren für einen Behandlungszweig oder nicht sperren. Das muss noch viel granularer werden. Das sind natürlich alles wieder Herausforderungen für Patienten, sich dann damit auch zu befassen. Ne? Weil pauschal an oder aus, das ist einfach. Und zu zeigen, welche Daten dürfen wo verwendet werden, das ist aufwendiger. Aber auch das ist wiederum aus meiner Sicht vertrauensstärkender. Von daher, da kann man, glaube ich, noch viel verbessern. Soweit ich weiß, gibt es auch noch keine Suchfunktion. Also da gibt es nur PDFs, die da drin stehen, die kann man nicht zentral durchsuchen. Und da sagen viele aus dem Heilbereich, damit ist der Wert doch deutlich gemindert. Mhm. Aber gut, dieses System ist jetzt mal gestartet nach etlichen Jahren Vorlauf. Das finde ich erstmal sehr gut. Es bietet großes Potenzial auf bessere Gesundheitsversorgung. Aber es muss noch besser werden, ja.
Ich finde es total schön, dass du da so offen als First Mover es einfach mal ausprobierst.
Na, ich war nicht der Erste.
Genau. Ja, aber ich finde es immer schön, weil ich glaube, dass das auch nochmal so ein anderes Bild zeichnet als das der skeptischen Datenschützer, die sich erstmal da alles raushalten und sich kein eigenes Bild von der Lage machen. Also total schön davon zu erfahren. Gleichzeitig hast du auch den Begriff Honeypot genannt. Da musste ich an eine Schlagzeile von vor 3 Tagen denken über die Deutsche Bundesbank. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Da ging es ja um knapp 5.000 Cyberangriffe pro Minute, hochgerechnet 2,5 Milliarden Cyberangriffe auf die IT-Infrastruktur pro Jahr. Also eine absurd riesige Zahl. Und da musste ich auch noch an so ein paar andere Schlagzeilen aus der letzten Zeit denken. Denn wir haben ja unser wunderbares BSI, das ist ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was ja an sich auch ganz gut dafür da ist, um mögliche Hintertüren etc. ausfindig zu machen. Und wenn ich mir überlege, wie viele Hackerangriffe es gibt und wie viel Code es gibt und wie wenig Menschen es gibt, die sich damit überhaupt noch auskennen, wie vertrauenswürdig schätzt du denn noch so das Fazit von so einer Institution ein? Weil du meintest ja selber, du kannst es zum Beispiel selber als Nicht-Techniker gar nicht so gut bewerten. Ich kann es auch nicht und ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die wirklich ein fundiertes Urteil fällen können.
Gut, man soll nicht immer von sich auf andere schließen. Deswegen bin ich da sehr für eine Verfolgung des arbeitsteiligen Ansatzes. Wenn ich jetzt als Gematik die Betreiberin der oder wie soll man sagen, standardgesetzten Institution bei der Patientenakte, dann muss ich auch andere Meinungen kritischer, kundiger mit einbeziehen. Zum Beispiel der Chaos Computer Club. Das hat sich ja sehr gut gezeigt damals bei der Corona-Warn-App. Da hat das zentrale Modell hat sich nicht durchgesetzt, sondern das dezentrale Modell, das Modell, wo viel entkoppelt wurde, damit nicht zu viele Daten zugänglich sind. Und da wurde der CCC mit einbezogen und hat das am Ende, naja, so ein bisschen öffentlich abgesägt. Und dann hat CCC gesagt, wir haben jetzt keine Einwände mehr und die Nutzungszahl ging nach oben. Also das war vertrauensstärkend, ne, weil man eben sich auf die einbezogen hat, die ganz, ganz kritisch sind und zugleich ganz, ganz kundig. Wir wollen nicht Sachen zerreden, aber wir müssen natürlich auch solche kritische Stimmen hören und möglichst früh und nicht erst hinterher, weil sonst heißt es wieder Datenschutz verhindert. Das kennen wir ja alles. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, total schönes Beispiel. Und das bringt mich auch zu meiner allerletzten Frage für heute, denn wenn ich selber eine Keynote halte oder in irgendeiner Art und Weise einen Workshop anbiete, habe ich immer 3 sogenannte Shoutout-Slides am Ende vorbereitet, weil ich das Gefühl habe, dass wir so viele spannende Initiativen und Beispiele kennen und viel zu selten darüber reden.
Die habe ich jetzt aber nicht vorbereitet.
Nee, genau, das wird jetzt ganz spontan. Und zwar, vielleicht fallen dir auch nur 1 oder 2 der Sachen ein. Ich denke, es wird dir aber leicht fallen. Und zwar fände ich es mal spannend zu wissen, was aus deiner Sicht eine spannende, ja, ich würde sagen, Initiative ist, wo man sich in dem Bereich selber gut einbringen kann, also wo man selber quasi aktiv bei dem Thema mithelfen kann. Ein spannendes Projekt, eine spannende NGO, deren Zweck so unterstützenswert ist, dass sich da vielleicht auch eine Spende lohnt. Und als drittes ein Event, wo du sagst, boah, das ist richtig spannend, vielleicht am besten eins, wo du selber auftrittst, damit die Leute, die dich spannend fanden, auch einfach vorbeikommen können und selber mit dir in den Austausch gehen können, weil ich das Gefühl habe, dass sowas auf einer Konferenz einfach deutlich, deutlich besser geht. Also, vielleicht fällt dir ja was zu 1 oder 2 der 3 Sachen ein.
Also wir hatten gerade selber bei der Stiftung Datenschutz, die ja keine richtige NGO ist. Ne? Wir sind keine Behörde, aber eben auch keine Graswurzelbewegung, weil wir von der öffentlichen Hand finanziert werden. Also so eine Art halbe NGO, sagen wir mal so. Wir machen tolle Veranstaltungen, die war aber gerade im Januar. Da ging es um den Schutz von Daten Minderjähriger. Die Aufzeichnung kann man sich noch anschauen auf unserer Website. Was gibt es denn in nächster Zeit für spannende Veranstaltungen? Also Ende Januar, jetzt wo wir diesen Podcast aufnehmen, gibt es eine Veranstaltung zum Einwilligungsmanagement im Einstein Center Digital Future. Das ist auch ganz spannend. Das fällt mir gerade so ein. Theoretisch kann man sogar der Stiftung Datenschutz spenden. Also man kann auch Bundesstiftung spenden. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber da würde ich doch, das klingt jetzt pro domo ein bisschen komisch, netzpolitik.org vorschlagen, die ganz tollen kritischen Journalismus machen. Wir haben ja in Deutschland, das ist eine ganz erstaunliche Sache, nicht so viele Datenschutz- oder Digitalrechte-NGOs wie auf europäischer Ebene. Das ist, wir haben viele kritische Stimmen im Journalismus, netzpolitik.org als journalistisches Kollektiv. Wir haben die Datenschutzaufsichtsbehörden, die Stiftung Datenschutz. Markus Beckedahl hat auch gerade eine neue Einrichtung gegründet. Aber von daher, da ist Unterstützung, glaube ich, schon ganz sinnvoll.
Und gibt es ansonsten eine Veranstaltung, wo du schon weißt, wo du bald auftrittst? So vielleicht die nächsten 2-3 Monaten, weil ich nicht ganz weiß, wann diese Folge fertig hochgeladen wird.
Das ist eine gute Frage. Was steht denn da so an? Also im Mai, am 6. Mai wird wieder der Datenschutz-Medienpreis verliehen. Da bin ich in der Jury und werde daran mitwirken. Das ist in Berlin vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten und da wird die Dame der Datenschutzmedienpreis verliehen. Das ist eine ganz spannende Initiative. Wie visualisieren junge, engagierte Menschen oder auch nicht so junge, wie visualisieren engagierte Menschen in öffentlichen Medien Datenschutzthemen? Ganz schwierig, ne? Ganz schwierig. Also allein, wenn man sich Stockfotos zum Datenschutz anguckt, da ist meist so eine Kette mit so einem Vorhängeschloss um eine Festplatte und so. Ne? Also Datenschutz zu visualisieren ist nicht einfach, aber die denken sich oft tolle Sachen aus. 6. Mai, Datenschutz-Medienpreis, das könnte man sich merken.
Das kann man sich doch super in den Kalender eintragen. Dann ganz lieben Dank für deine Zeit heute. Es hat mich sehr gefreut. Und obwohl ich echt ein bisschen erkältet bin, hatte ich sehr viel Spaß an dem Gespräch und sehr viel Energie draus gezogen. Also toll, was du heute an Einblicken gegeben hast.
Tech und Tra
eben. Ich hoffe, man sieht sich mal. Genau, richtig.
Wunderbar.
Mach's gut.
Tschüss, danke.
In den Shownotes findet ihr alle Links zur heutigen Folge und zur Arbeit der Stiftung Datenschutz. Außerdem findet ihr dort weitere Artikel zu Datenschutz, KI und digitaler Regulierung auf netzpiloten.de. Wenn euch der Podcast also gefallen hat, schenkt uns gerne eine Höchstbewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform eurer Wahl. Das hilft uns und dem Podcast enorm. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Tech und Trara.
Diese Folge des Netzpiloten-Podcasts Tech und Trara wurde moderiert von Daniel Mendes-Jenner und produziert von Lennart Brauer. Redaktionelle Vorarbeit durch das Netzpiloten-Magazin. Den Schnitt machte Marvin Struck. Tech und Trara ist ein Produkt der Netzpiloten AG und ist Mitglied im Brand 1-Netzwerk.